Stellt euch mal vor, ChatGPT gibt den Impuls zu einer Geschäftsidee und liefert den Businessplan direkt mit. Was macht man dann am besten? Richtig, man stellt das in einem Podcast vor und gründet danach das Unternehmen. Was wir in diesem Podcast vor einigen Wochen präsentiert haben, hat nun in Form von Feldglück Gestalt angenommen. Erste Produkte sind in der Planung, das Team steht und im Hintergrund wird fleißig auf den Launch hingearbeitet. Im Podcast geben wir einen Einblick in die Entwicklung bei Feldglück, es gibt ein Update zu den Geschäftszahlen von Snogsalting und wir sprechen über einige neue Features bei Amazon wie Brand Stores, Luxury Stores und Merch on Demand.
Neue Folge, letzte Folge war Feldglück, hatten wir ja hier besprochen. Daraufhin kam ein Investor auf mich zu, hat gesagt, der liebe Björn, Johannes, ich gebe dir 20.000, wir setzen Feldglück um. Mal gucken, was aus dieser Podcast-Folge jetzt passiert. Dann haben wir auf LinkedIn gepostet, wir suchen Geschäftsführer für Feldglück. Über 500 Bewerbungen, zwei sind es dann geworden, Nico und Nils, haben jetzt angefangen zu arbeiten. Nico hat das Unternehmen oder das Team jetzt verlassen, weil er gesagt hat, aus persönlichen Gründen will ich gar nicht näher drauf eingehen. Nils macht es jetzt alleine, Firma wird gegründet, ist auch echt einiges an Geld rumgekommen. Jetzt geben wir Gas, die ersten Produkte sollen jetzt sogar in Q4 gelauncht werden. Also ich bin echt gespannt. So, die Podcast-Folge, glaube ich, von 2 Monaten live gegangen. Und wenn wir es schaffen, dann von Podcast-Folge irgendwie blöde, dumme Idee, 6 Monate später live mit einer komplett neuen Firma, ein neues Team zu sein, das würde ich sagen, ist mal E-Commerce, why not?
Willst du noch mal kurz was zu den Produkten sagen? Weil ich glaube auch perfekt jetzt für, also komplettes Jahr, aber für Q4 besonders, oder?
Ja, sind ja Hundeprodukte vor allem, Leinen, Betten aus speziellen Materialien etc. Ich habe gestern eine Präsentation geschickt bekommen. Ich weiß nicht, wie viel ich darüber reden darf, aber sowas in die Richtung kommt. Disclaimer vorab, ich halte keine Anteile an der Firma. Ich habe, weil so viele auch immer hier von den Zuhörerinnen und ZuschauerInnen auf mich zukommen, ob ich investiere, mache ich nicht. Meiner Verlobten Belinda und mir selber habe ich nämlich versprochen, nichts mehr zu machen. Ich habe so viele Projekte, es wird alles immer mehr und irgendwann will man ja auch mal Familie haben, nächste heiraten wir und so weiter. Deswegen wirklich toll, dass ihr mir so viel schreibt, auf mich zukommt. Ich investiere gerade nicht und auch bei Feldglück, ich habe keine Anteile. Wir haben gesagt, ich rede darüber, ich supporte auch, wo ich kann, aber ich kann nicht noch weitere Projekte quasi auch emotional, nennen wir es jetzt einfach mal, mit begleiten.
Ja.
Was geht bei dir, Roams?
Oh, im Moment ist viel.
Ich muss
auch sagen, heute Morgen, ich habe meinen Kalender geguckt, habe gesehen, Podcast-Aufnahme. Ich musste heute Morgen wirklich meine dicke Schicht Make-up auftragen. Ich bin müde. Ich bin richtig müde. Die Woche war so viel.
Man sieht es ja nicht an, muss schon.
Das ist lieb, dass du das sagst. Ich muss sagen, ich freue mich aufs Wochenende. Wir haben heute Freitag, aber es passiert richtig viel. Wir hatten heute Morgen Q4 Kickoff mit dem ganzen Team, was wir uns so für Q4 vorgenommen haben, mit welchen neuen Tools.
Hype-Level 1 bis 10. Wie ist die Motivation im Team, Snogsalting?
Oh, ich glaube schon 10. Also wir haben heute, also in der Präsentation ging es auch so darum, wir machen 40% von unserem Jahresumsatz machen wir in Q4. Und wir generieren für unsere Kunden, okay, Schätzfrage, für wie viel Umsatz von unseren Kunden sind wir verantwortlich in Q4? Jetzt unsere Schätzung.
Wir hatten am Dienstag zum allerersten Mal, war ich wieder beim Beratungstermin dabei, weil es ein riesengroßer Kunde war, bei Weltbild, das dürfen wir ja sagen. Da auf der Folie hattest du, dass ihr für 60 Millionen Euro Umsatz verantwortlich seid. 40% von 60 Millionen sind 36, stimmt das?
Ja, also es sind ein bisschen weniger. Also wir sind quasi, das, was bei uns dann landet, sind 40%. Aber wir machen so 30 bis 35 Millionen Euro Umsatz für unsere Kunden, was eine crazy Nummer ist. Ja, schon sehr. So, das ist, was eine crazy Nummer ist auf jeden Fall.
Fühlst du da Druck?
Ja, also ich glaube auch vor allem dieses Jahr, habe ich heute Morgen auch noch mal mit dem Team besprochen, das Q4 ist für viele so entscheidend.
Ja.
Wie viel Gewinn sie machen, ob sie nächstes Jahr Investorendeals dadurch bekommen, wie ihre Bewertung ist. Es hat so viel Einfluss, glaube ich, auch auf das Working Capital nächstes Jahr für alle. Also ich glaube, viele denken, die wollen 2023 einfach abhaken. Ja. Aber das ist so wichtig für nächstes Jahr. Deswegen
Merkst du das auch so in der Kommunikation vom Druck und alles so, wie die Kunden jetzt in die Planung gehen und so?
Kommt auf den Kunden an. Ich glaube, das kommt immer drauf an, mit welchem Level wir quasi zu tun haben. Wir haben ja unterschiedliche Größen von Unternehmen. Heißt, bei vielen Unternehmen haben wir auch irgendwie dann mit der Geschäftsführung zu tun, wo der Druck
da dann besonders liegt. Du versuchst ihn ja auch immer von den Mitarbeitern eher fernzuhalten. Heißt, wenn du jetzt dann mit Leuten sprichst, die vielleicht gar nicht so über die finanzielle Situation so im Detail Bescheid wissen, dann merkst du, dass da nicht dieser Druck ist. Aber manchmal merkst du es, glaube ich, schon. Ich bin ja auch gar nicht mehr in so viel Kundencalls drin, aber der ist da. Wir haben auch irgendwie bis zu 5 Millionen Ad-Budget, was wir verwalten in Q4. Auch eine krasse Nummer, also so die Zahlen dann mal zu sehen. Ich glaube, das ist auch manchmal wichtig, sich das einmal auf einer Folie hinzuschreiben. Deswegen, ich freue mich da mega drauf. Das ist für uns eigentlich die geilste Zeit und auch die, weil es auch die herausforderndste ist. Aber ich glaube, dass sich da auch jeder bei uns drauf freut. Und am Montag geht's los.
Crazy. Vielleicht da, wir wollen ja jetzt in Richtung News Corner gehen.
Ja.
Wenn wir die Folgen jetzt immer zusammen aufnehmen, eigentlich einmal im Monat, aber gerade ist wirklich wild bei Snox Halting, auch Snox, schaffen wir es nicht ganz. Wollen wir das Format stark in die Richtung trimmen? Am Anfang, wie ihr es gerade gemerkt habt, irgendwie kurzes so Update, was bei uns abgeht. Jetzt wollen wir in den News Corner gehen, irgendwie kurze 2-3 Minuten über verschiedene Themen sprechen. Und dann der letzte Teil, ihr könnt auch unten, wenn ihr es schaut oder hört, seht ihr das auch in den Kapiteln, könnt ihr entsprechend springen, wo es hingehen soll. Weil im zweiten großen Teil sprechen wir dann über die, was wir gerade sehen in den 100 Ad-Accounts und Amazon-Accounts, wo wir Zugriff haben, welche so zwei Strategien aktuell wirklich auf Amazon funktionieren. News Corner. Ich habe heute Morgen wieder, was ich gerade sehr intensiv mache, ich gucke mir immer, um ein Gefühl für die E-Commerce-Branche zu bekommen, gucke ich mir hier immer About You und Zalando Aktienkurs an. Romy, du machst sowas ja nicht so intensiv, ohne dich jetzt bloßzustellen.
Nee.
Schätzfrage. Im absoluten Peak war Zalando, eine Zalando-Aktie 100 Euro, 103 Euro gekostet. Am absoluten Boden 19,55 Euro.
Mhm. Wann war der Peak?
Der Peak war, Schätzfrage, wann glaubst du? Also meine These ist, es gibt keine zwei besseren Aktien, um das Sentiment, das Gefühl, die Stimmung des deutschen E-Commerce wieder zu spiegeln als About You und Zalando-Aktie. Mhm. Weil die Amazon-Aktie, da ist so viel, sage ich mal, auch AI-Fantasien drin, ABS und so, will gar nicht abschreiben. Deswegen kann man das nicht nehmen. Die sind auch sehr international. Aber wenn du wissen willst, wie es dem deutschen E-Commerce geht, glaube ich, musst du dir einfach die zwei Aktien anschauen. Deswegen, wann glaubst du, war der Peak?
Also du hast jetzt diese Grafik offen mit den letzten 5 Jahren oder so.
Genau.
Okay.
Yahoo Finanzen kann ich nur beste Finance-App für sowas sich anzusehen.
113 Peak, 19
Low. Low. Wann war der Peak?
Der war im Q4 2020.
Q4 2020, ja, nicht schlecht. Also mitunter. Mhm. Also da waren wir bei 99 Euro, dann ein bisschen gedrückt. So absoluter Peak war am 21. Juni 21, also dann Q1, Q2. Wann glaubst du, war der Tiefpunkt mit 19 Euro? Da wichtig, also von 100 auf 19 hört sich okay. Das heißt, die Firmenbewertung von Zalando ist um 80% eingebrochen. Also ja.
Ja.
Wann war der Tiefpunkt?
Mai 2022.
Oktober 22, nicht schlecht. Mhm. Im Mai waren sie bei 35 Euro. Also da hat sie es nochmal halbiert von 35 auf. Wo stehen wir heute?
Ja. Nee. 52.
Weil du sagst, die E-Commerce-Stimmung hat sich wieder erholt etc.?
Ich sage, es hat sich wieder erholt. Marktplätze sind super wichtig für viele geworden. Aber es ist weit entfernt von dem, wo es mal war. Inflation. Ja, ich sage 52.
20,80 Euro.
Oh, fuck.
Vielleicht, also warum bringe ich das mit? Das sieht man mal. Der deutschen E-Commerce-Branche geht es richtig scheiße. Wir sind fast am Tiefpunkt, weil wir hatten letztes Jahr Tiefpunkt mit 19 Euro irgendwas. Dann ist ein bisschen hochgegangen, wieder Richtung 45, weil die gedacht haben, ey, Konsumlaute kommt zurück und so weiter. Nee, wir sind jetzt wieder bei 20 Euro. Und bei About You sieht es sehr ähnlich, der Chart aus. Daher, deutschen E-Commerce geht es echt scheiße. Bei Zalando vor allem jetzt auch nochmal echt runtergegangen wegen dem ganzen Shein und Temu-Hype. Also diese ganzen...
Ja,
Ja, ich habe eine Statistik im Manager-Magazin gesehen. Ich glaube, Temu hat 5-mal so viel Daily Active User in ihrer App wie die Zalando-App. Muss ich nochmal nachgucken, aber so in der Größenordnung. Also, und auch das, glaube ich, spüren wir alle E-Commerce-Firmen direkt. Also, dass Leute jetzt bei Temu kann man ja alles kaufen.
Und innerhalb kürzester Zeit haben die das geschafft, das muss man ja dazu sagen.
Ja, also da glaube ich, dass man sehr schwer zu messen, ja. Aber deswegen gucke ich mir solche Börsenkurse auch immer gerne an. Weiter im News Corner, wir hatten aufgeschrieben Brand Stores. Was gibt's da Neues?
Brand Stores, großes Thema. Wenn wir uns Amazon anschauen, dann muss man sich eigentlich immer die Änderungen in den USA anschauen. Die sind immer so 2 Jahre voraus. Da werden sehr viele Sachen getestet. Und ein Test, der jetzt nach Deutschland gekommen ist, ich weiß nicht, kannst du auch gleich mal gucken, ob das bei dir auch funktioniert, in deiner App, ob du Brand Stores folgen kannst. Also wenn ihr auf Listings seid, mittlerweile kennen das Thema Brand Stores ja viel, viel mehr. Ihr seid auf einem Listing und dann steht unter dem Titel, hier geht's zum oder visit the Snox Brand Store. Genau, und wenn man dann auf diesen Brand Store kommt, dann ist jetzt links bei vielen...
Ja, ich habe den Folgen-Button.
Ja, ist da so ein Folgen-Button. Haben noch nicht alle. Und mit diesem Folgen-Button passiert jetzt im Moment noch nicht so viel, aber man geht davon aus, dass, dass Amazon endlich mal Brand-Follower oder die Brands ein bisschen mehr hervorhebt, indem dann Johannes in dem Fall eine Notification auf sein Handy bekommt, wo dann steht, heute neue Produkte im Snox Brand Store hinzugefügt und auch heute Sale im Snox Brand Store einzelne Produkte reduziert, was, glaube ich, einen riesen Einfluss haben kann. Im Moment sehen wir auch gerade, nichts funktioniert so gut wie Deals. Deals funktionieren besser denn je. Und insbesondere, wenn ich dann meinen organischen Brand-Followern eine Push-Notification schicken kann und die nicht per Zufall quasi sehen, heute ist irgendwie Snox -10, -20% auf Amazon, macht, glaube ich, einen riesengroßen Unterschied. Und wovon man dann quasi auch ausgeht, ist, dass man Werbung gezielt nur auf Brand-Follower zum Beispiel auch ausspielen kann. Auch da, also ich glaube, was es für Auswirkungen auf den ROAS hat, kann sich dann jeder vorstellen, wenn ich wirklich meinen absoluten Fans manche Werbeanzeigen auch nur ausspiele und da auch in ein paar Jahren noch detaillierter vorgehen kann. Video-Ads funktionieren ultra gut. Wenn ich jetzt Brand-Followern auch nochmal irgendwie andere Video-Ads ausspielen kann, ich glaube, da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten vorhanden. Was das Ganze bedeutet als Amazon-Seller ist eigentlich, dass man unbedingt mehr Wert auf seinen Brand-Store legen soll, weil bisher war das Thema immer so, wir machen erst alles andere, aber dass man den fit bekommt, dass man auch mal ausprobiert, okay, wenn man da Werbung drauf schaltet, wie viel Follower generiere ich denn eigentlich dann auch, weil die werden irgendwann, und ich glaube, das dauert nicht zu lange, super wertvoll sein. Wie siehst du das?
Sehe ich auch, und tatsächlich sind wir gerade dabei, in unserem CRM-Team eine E-Mail an unsere ganzen Bestandskundinnen zu schicken, aus dem Online-Shop und sag, folg uns doch auf Amazon.
Ja.
Weil unsere Theorie da immer ist, man könnte jetzt sagen, ey, eure Online-Shop-Kunden schiebt ihr die Richtung Amazon. Wir wollen einfach die Touchpoints maximieren. Ja. Dass einfach Leute, die Snox kennen, sehen, dann kriegen die noch eine Amazon-Push-Benachrichtigung, dann kriegen die Mails, WhatsApp, unsere eigene App, dass wir einfach so viele Touchpoints wie möglich haben. Wir werden, wie bei jedem neuen Kanal, einfach ein riesen Gewinnspiel machen. Wir verlosen 5.000 Euro an alle, die uns folgen. Schickt uns einen Screenshot, dass ihr uns folgt. Da sind wir gerade dran und dann kann ich vielleicht nächstes Mal darüber sprechen, was für einen Impact das hatte. Aber, sage ich mal, wenn man da, glaube ich, geile, viele Follower hat, irgendwie wird sich das auf jeden Fall auszahlen. Und dieses ganze Feature nochmals kaufen, habe ich gestern am eigenen Leib erlebt, wird ja immer prominenter gepusht. Zum Beispiel die Zahnpasta kaufe ich irgendwie immer auf Amazon, weil ich es nie im DM gehe.
Im Spar-Abo?
Nee, ich hasse Abos. Irgendwie, das ist so was Emotionales für mich.
Ja.
Aber wenn ich dann Zahnpasta eingegeben habe, zum Beispiel, wird mir direkt in der Suchleiste, wurde mir schon angezeigt, das Produkt nochmals kaufen. Also ich mal gucken, ob wir... Guck hier. In der Suchleiste wurden wir direkt und dann direkt geklickt. Also ich bin gar nicht auf die Suchergebnisse gekommen, sondern da.
Ja.
Und da zeigt ja, Amazons Strategie ist sehr stark quasi die Retention, sage ich mal, hochzuhalten, was uns, glaube ich, alle an Marken zugutekommt.
Ja.
Weil die Leute nicht mehr, wenn sie Socken eingeben, wird ihnen direkt in der Suchergebniszeile Snox angezeigt und dann müssen wir nicht, sage ich mal...
Und ich krieg nicht die ganze Auswahl nochmal.
Die ganze Auswahl oder ich muss nicht nochmal irgendwie PPC bezahlen und so weiter. Also ich sehe das gerade als Riesenchance, dass da Amazon war da in der Vergangenheit gar nicht so und jetzt kommen immer mehr Features in die Richtung. Das, glaube ich, kann uns allen in der Profitabilität gut tun. Ja. Nächstes Thema?
Luxury Stores.
So ist es. Was ist das? Noch nie gehört. Wir reden hier in dieser Podcast-Folge ganz viel über Amazon. Wir kennen es, der Kopf platzt irgendwann. Ich sage auch immer, Fokus behalten. Man kann nicht alles auf einmal machen. Daher, wenn ihr mal Bock habt, zum Thema Amazon zu sprechen, und zwar wirklich mit Romy, die ihr hier aus dem Podcast kennt, dann bucht euch doch einen Call auf snoxalting.com und dann redet ihr wirklich mit Romy und sie schaut sich mit euch gemeinsam euren Amazon-Account an, wenn ihr schon Amazon macht, oder eben seht, ob ihr Potenzial auf Amazon seht. Jetzt vielleicht auch kurzfristig. Wir launchen gerade ganz viele Marken für Q4, weil die sagen, fuck, ich renne meinen Jahreszielen hinterher durch die ganze Wirtschaftskrise. Ich will jetzt nochmal Sales machen. Das ist ein Amazon, ein geiler Kanal, wo man auch in kurzer Zeit noch echt was reißen und erreichen kann. Daher, wir sehen, die Großmarken gehen gerade voll auf Amazon. Wir hatten noch nie so viele Anfragen für Snoxalting wie dieses Jahr und haben aber auch noch Kapazitäten. Wir haben viele Leute eingestellt. Also, wenn ihr Bock habt, mal mit uns zusammenzuarbeiten, dann freuen wir uns. Geht auf snoxalting.com.
Luxury Stores. Ist ein neues Konzept von Amazon. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt es seit diesem Jahr, vielleicht letztes Jahr schon gestartet. Gibt es bisher erst für 8 Marken. Und das Design sieht wirklich komplett anders aus. Und ich glaube, das war auch immer so ein bisschen auch ein großer Kritikpunkt. Fashion, vor allem, das sind viele Fashion-Artikel, die es dort gibt, ist nicht so geil.
Welche Marken sind das? Also ist es auch wirklich Luxus-Luxus, so Louis Vuitton-mäßig? Oder?
Nee, es gibt 8, also ja, von den Preisen her schon. Ich glaube, es sind 8 Marken, 6 davon. Ich würde sagen, ich kenne mich in der Modebranche ganz gut aus, so dass ich die Marken kenne. Und ich kenne davon 3 Marken kenne ich. Es gibt diese Altasura Schuhe und es gibt Dr. Barbara Sturm als Kosmetik.
Also, übrigens, Fun Fact, da wird gerade gemunkelt, dass Beiersdorf für 1 Milliarde kauft. 80 Millionen Umsatz, anscheinend 1 Milliarde. Also 12-mal Umsatz als Firmenbewertung. Geisteskrank. Nur kleiner Einschub.
Ja, interessant.
Schicke ich dir den Artikel.
Oh, da habe ich noch was im Kopf dazu. Das kann ich jetzt hier, glaube ich, nicht sagen, aber ich sage es dir gleich.
Okay.
Da gibt es diese Luxury Stores. Es sieht vom Design ähnlich wie Amazon aus, vom Aufbau. Ich zeige dir das gleich mal. Wir können auch gleich mal noch hier so einen Screenshot einblenden. Aber es sieht viel, viel schicker aus. Auch von der Farbgebung ist so ein Beige Richtung Gold.
Glaubst du dran? Ist es der große Play, dass...
Die bräuchten 5, also man kann das noch viel, viel besser machen vom Content her. Und ich glaube, die bräuchten 5 Hammermarken. Die bräuchten ein Burberry, ein Fendi, sowas in die Richtung. Und weil dafür, für den Preispunkt ist es noch nicht so geil. Aber ich glaube, so als Leuchtturm, die bräuchten ein paar richtige Leuchttürme. Ich glaube, nur diese Schuhmarke, von der ich erzählt habe, und die Dr. Barbara Sturm, ohne den anderen Marken zu nahe zu treten, das reicht, glaube ich, noch nicht so aus. Aber ich glaube, dass das mal wirklich ein guter Schritt in die richtige Richtung ist, auch was Amazon Fashion mal langfristig angeht, weil das muss man sagen, dass das bisher noch, da ist alles kläglich bisher gescheitert. Und auch so Influencer-Kooperationen und so, die sie da mal hatten, das hat alles nicht so richtig Fahrt aufgenommen. Deswegen ist das was, was, glaube ich, jetzt gerade im Moment noch nicht so gut funktioniert, aber was ich schon stark beobachte, weil ich glaube, das könnte so ein bisschen mal die Eintrittstür sein, auch das so mal getrennt zu halten wirklich und zu sagen, das ist wirklich so der Luxury-Part und nicht versuchen, diese super teuren Produkte zusammen mit der Zahnpasta auf der gleichen Plattform zu verkaufen. Deswegen finde ich interessant, habe ich gesehen und beobachte ich auf jeden Fall weiter und bin mal gespannt, was da noch für Marken kommen.
Farfetch, das ist ja Farfetch auf Amazon. Ja. Farfetch im Peak, Aktie, auch börsennotiert, ihr merkt. Ich denke, ich bin da sehr obsessed mit den ganzen Aktien. Im Peak war eine Farfetch-Aktie 70 Euro wert. Mhm. Was ist sie heute wert?
Boah, ich glaube, Farfetch, so Luxus, ist auch in der Krise viel stabiler. Deswegen würde ich sagen, ich würde mich aus dem Fenster lehnen, auf jeden Fall gerade nicht beim Peak, aber dann nehme ich da mal die 52 Euro.
1,90 Euro.
Warum?
Weil, also ganz grob, will gar nicht zu sehr abschweifen, aber man sagt, Luxusmarktplätze, Farfetch ist der einzige, den es noch gibt, weil Mr. Port haben sie, glaube ich, übernommen, funktionieren nicht, weil es gibt ja zwei große Companies, LVMH, Louis Vuitton, Dior und so weiter. Und Kerling, wo Gucci, Prada und so dazu gehören. Hermes und Chanel sind eigenständig. Ja. Aber wie du gesagt hast, du brauchst die großen Leuchttürme auf deiner Plattform, sonst funktioniert es nicht.
Ja.
Die großen Leuchttürme gehen da nicht hin, weil sie wollen ja erst gar nicht.
Die sind da gar nicht drauf.
Also die reduzieren immer weiter den Share auf dem, weil sie sagen, wir wollen es in unserem eigenen Online-Shop. Daher, ich glaube nicht an, dass Amazon schafft, ein Luxus-Fashion-Marktplatz zu sein. Ja.
Okay.
That's my take. Und ich glaube auch, Farfetch gibt es in der, also vielleicht ist der beste Take, den Amazon gerade machen kann, Farfetch zu kaufen. Weil Farfetch Marktkapitalisierung und Farfetch hat ja aus dem Grund auch Marken gekauft, wie Off-White gehört zum Beispiel, Palm Angels gehört, Ding. Marktkapitalisierung 775 Millionen Euro ist einem Farfetch noch wert. Also das Portokasse für Amazon wäre vielleicht ein ganz spannender Take.
Interessant.
Okay, weiter geht's. Boah, wir reden viel zu lange über den News Corner. Merch on Demand. Was ist das, Romy?
Merch on Demand ist, glaube ich, auch für viele interessant. Kennen, glaube ich, viele noch nicht. Versucht Amazon auch extrem zu pushen. Ist eigentlich ein ganz spannendes Modell, nämlich, dass du produzierst on Demand, also wirklich dann erst, wenn bestellt wird. Du lädst nur deine Creatives hoch. Und es gibt jetzt einen großen Kunden, der es bei uns macht.
Können wir hier so ein Feuerwerk einblicken lassen?
Nämlich Netflix, da habe ich mich richtig gefreut. Und da machen wir das für die großen Serien. Und das ist,
welche Serien machen wir da? Die großen Serien, dir fällt nichts ein. Steht's an der Decke.
Haus des Geldes. Geil. Ich muss gerade überlegen, ob wir bei denen dann geblieben sind. Also Haus des Geldes, The Witcher, Bridgerton.
Und dann so T-Shirts, Pullis.
Genau, T-Shirts, Pullis und Squid Game. Wenn ihr Zugang habt zu einem Amazon-Tool für Keywords, gebt Squid Game ein.
Das kam auch der Halloween und so, das ist Wahnsinn.
Die hatten in Deutschland auf das Keyword Squid Game, obwohl das zu dem Zeitpunkt ja nur eine Netflix-Serie war, 800.000 Suchen. 800.000 Suchen nur auf das exakte Keyword Squid Game glaube ich meine mich zu erinnern, vielleicht war es sogar noch höher, in Deutschland. Aber genau, und Netflix nutzt das Ganze jetzt auch, Disney und andere nutzen das auch schon, dass du quasi deine Creatives hochlädst und du kannst in dem Produktdesign jetzt nichts verändern. Amazon gibt dir einfach die gewissen Arten von Pullis, T-Shirts etc. vor, auch die Farben. Und dann bestellst du als Kunde dort, zum Beispiel graues Shirt in L. Die Bilder werden automatisch dann generiert mit dem Creative drauf und du schaltest dann dafür Werbung und du kannst auch den Preis nicht festlegen. Also das graue Shirt kostet immer 21,99 und du bekommst auch immer die gleiche Marge quasi davon ab. Finde ich super interessant. Du musst halt nicht groß in die Warenvorproduktion gehen. Also wenn du auch irgendwie super kreativ bist, das nutzen gerade noch nicht so viele und einfach auch irgendwie, was wir schon gesehen haben, so Bring Me Wine sorgen dann quasi bei uns. Aber solche Sprüche, das kann einfach unglaublich gut funktionieren und du musst nicht in die Warenvorproduktion gehen. Heißt Merch on Demand. Sieht man auf dem Listing unter dem Preis, ist so ein kleines Merch on Demand Logo. Also man erkennt die Produkte. Auf der Übersichtsseite erkennt man nicht, was Merch on Demand ist und was fertig produziert ist. Und das wird wie Prime verschickt.
Ja. Was ich glaube, zwei Arten von VerkäuferInnen haben dort Erfolg. Zum einen, die, sage ich mal, so Motto-T-Shirts haben.
Ja.
Ich liebe den Aktienkurs und schau fünfmal am Tag so Leute, weil mir würde das jemand zum Geburtstag schenken, so Spaß-Motto-Dinger. Ja. Oder auf der anderen Seite, du bist Inhaber von riesengroßen Marken wie Netflix. Da funktioniert es. Aber wenn ich keins von beiden, sage ich mal, nicht lustiges, keine Motto-Sprüche, also das ist kein Mode. Das ist, die Leute kaufen das aus Spaß, Scherz oder weil sie hardcore-obsessed von ihr Gast sind.
Oder so für Junggesellenabschiede, solche Sachen, perfekt. Deswegen jeder, der irgendwie auch in die Richtung was macht mit individualisierten Produkten, schaut euch mal Merch on Demand an. Ich glaube, dass das eine noch viel größere Sache wird, weil das Geschäftsmodell ist super.
Print on Demand gibt es übrigens auch. Lädst eine PDF hoch und dann wird ein Buch auf Bestellung gedruckt. Also wenn man ein Buch rausbringen will oder so, finde ich das auch killer, weil es sieht krass aus. Auf Amazon, Buch, ich glaube auch ISBN-Nummer, alles Mögliche.
Ja.
Kein Risiko, muss keine 10.000 Auflage oder so haben. Kannst eine PDF machen und kannst drücken. Romy, du hast gerade gesagt, Netflix, riesengroßer neuer Kunde, waren wir auch sehr, sehr stolz drauf. Haben wir neue Marken im Portfolio, über die wir sprechen dürfen?
Netflix, West Wing.
Auch richtig stark, riesengroßer Netflix. Hier, Couchen auch von West Wing. Wir haben sie aber bezahlt.
Und noch so ein paar Kunden auch so Interior-Bereich oder Teppich vor allem. Und wir haben auch einen sehr, sehr interessanten Kunden. Sagt jetzt, glaube ich, vielen gar nichts. Höfer Chemie. Die machen Poolprodukte, also alle Chemikalien, um dein Poolwasser quasi zu neutralisieren. Und im Winter machen sie so Bioethanol. Also die machen das natürlich alles das ganze Jahr über, aber das sind quasi die beiden Saisons. Perfektes Amazon-Produkt. Also haben wir jetzt dieses Jahr damit angefangen, haben dann bei uns angefragt, dann habe ich mir das mal angeguckt und war okay. Das ist sehr interessant. Die haben unterschrieben. Also wir machen beides. Wir machen die großen Marken. Aber manchmal ist es auch unglaublich interessant, Marken zu betreuen, die man nicht unbedingt kennt oder die Produkte. Und irgendwann mal so jeden Bereich zu kennen und wissen, was irgendwie abgeht. Und wie viel solche Produkte auch gekauft werden. Gerade so Alltagsgegenstände, wo du jetzt gar nicht so groß irgendwie auch markengebunden, glaube ich, oft bist.
Sehr gut. Dann war es soweit zum News Corner. Schreibt mal in die Kommentare. Oder entsprechend bei Spotify kann man es ja auch inzwischen machen, ob euch der News Corner besser gefällt. Oder jetzt sprechen wir noch über die zwei großen Strategien, die wir glauben, kann man aktuell auf Amazon erfolgreich sein. Romy, wir haben noch 8 Minuten, 4 Minuten für jede Strategie. Okay. Mit welcher willst du anfangen?
Ich würde gerne mit der Strategie anfangen, die, glaube ich, gerade noch sehr, sehr viele fahren. Nämlich einfach ganz, ganz viele Artikel online zu haben. Also gibt es unglaublich viele Seller. Und ich glaube, dass die einfach nur noch bisher davon profitieren, dass wenn man auf Amazon unterwegs ist, würde ich sagen, kommt auf die Kategorie an. Aber 80% der Listings sehe ich schon sehr, sehr viel Optimierungsbedarf noch. Und dadurch, dass du einfach auch in vielen Kategorien nur solche Listings hast, kommst du auch mit einem nicht ganz so guten Listing, was eigentlich nicht optimiert ist, relativ weit. Und was wir jetzt auch öfter gesehen haben, auch in Termin gerade mit sehr großen Playern, die ja eigene Amazon-Teams haben, dass die zum Beispiel Retail Readiness, also das ist so ein Begriff, so wann kannst du eigentlich auch richtig Werbung auf dein Produkt schalten, wann hat es eine gute Conversion Rate, wie die quasi einschätzen, wann das der Fall ist. Also wir hatten jetzt einen Fall, da war es einfach, die haben gehört, 7 Bilder kann man auf Amazon ausspielen, also wenn du 7 Bilder hochlädst, dann ist das Produkt Retail Readiness und haben dann 7-mal das gleiche, nur unterschiedlich rangezoomt, keine USPs in schriftlicher Form drauf und viele schauen sich auch gar nicht die Bewertung an. Dann hast du ein Produkt, ja, das hat 7 Bilder, hat kein A-Plus-Content und hat irgendwie 2 Bewertungen und damit ist das Produkt irgendwie ready for PPC. Und ich glaube, die Strategie fahren gerade noch viele und bei manchen funktioniert es, wenn dein Preispunkt noch ganz gut ist, funktioniert es auch noch. Aber meine These ist, dass das nicht mehr lange funktionieren wird, weil so viel Fokus auch vor allem in den letzten 2 Jahren nochmal auf Amazon kam und so viele gute Player jetzt auf den Markt kommen, so viele Marken, die sich früher gesträubt haben gegen Amazon und jetzt aber sagen, okay, wenn wir auf Amazon sind, dann machen wir es richtig und dann machen wir es perfekt. Wir wollen, dass unsere Brand da perfekt präsentiert wird. Und die haben einfach sehr, sehr gute Listings. Die haben einen perfekten A-Plus-Content, super gute Bullet Points, Titel, Bilder vor allem. Die kümmern sich um ihr Bewertungsmanagement. Und die werden diese Seller, die einfach eine Masse an Artikeln einfach nur hochladen, irgendwann ausstechen. Das ist meine Theorie.
Ja, ich glaube, weil gerade viele große Player in Amazon reingehen, haben wir ja echt auch einige Beratungskunden, dass die Strategie dort sein sollte bei dieser Massen, gar nicht ein Fokus auf Werbung und so, sondern ey, wie schaffe ich 4.000 Produkte online zu nehmen mit, klar, nicht 10 von 10 optimieren, aber eine 6 von 10 oder eine 7 von 10. So, und da musst du einfach, da muss AI ins Spiel kommen.
Ja.
Titel, Bullet Points, Beschreibung muss mit AI geschrieben werden. Und da glaube ich schon, dass, weil bis AI wirklich in der breiten Masse als Seller angekommen ist, dauert noch ein Jahr. Und da, glaube ich, gibt es jetzt schon so einen Sweet Spot. Also wenn du ein großer Händler bist, jetzt auf Amazon gehen. Mit Flat Files kannst du sehr viel automatisieren. Es gibt jetzt Duet AI von Google quasi, BART heißt deren AI-System, dass du in Google Sheets quasi den nutzen kannst. Du kannst auch mit einem Add-on ChatGPT in Google Sheets haben. Da haben wir intern jetzt viel rumprobiert. Das ist richtig geil. Da machst du in Spalte A die ERN oder A sind rein, Spalte B stehen dann die 3, 4, 5 Hauptkeywords und automatisch wird in Spalte C und D dann der perfekte Titel, Bullet Points und dann eventuell sogar noch international übersetzt automatisch gemacht. Und wenn du das noch in einen Flatfile umwälzt, dann kannst du es halt irgendwie schaffen, dass du 4.000 Produkte mit 2, 3 Wochen Aufwand in Deutschland, aber PanEU auch online nimmst, mal 5, sage ich mal, dann 20.000 Listings online hast und dann muss nur 1% einmal am Tag gekauft werden und du hast einen krassen Umsatz. Also deswegen glaube ich, es kann echt sehr gut funktionieren, aber dann scheiß auf Werbung und alles und konzentrier dich nur mit deinem Team drauf, wie schafft ihr es mit einem krass hohen Automatisierungsgrad da zu performen. Und dann kann es erfolgreich sein, in 2-3 Jahren auch nicht mehr, weil Amazon selber AI-Features launchen wird, dass Titel und Bullet Points und sowas kein Wettbewerbsvorteil mehr sein wird. Das wird jetzt nur noch 1-2 Jahre maximal der Fall sein. Dann wird die Strategie auf keinen Fall mehr funktionieren. Kommen wir zur zweiten Strategie. Wir haben gesagt Massenstrategie. Also wenn ihr viele AdSense-Artikel habt, dann Massenstrategie mit AI, hoher Automatisierungsgrad. Und dann würden wir immer schrittweise optimieren. Deine 10 Bestseller gehst du nochmal manuell rein. Ja. Lädst mehr Bilder hoch, legst dann Werbekampagnen an. Aber erstmal alle online, warten, Top 10 Produkte, weiter optimieren. Und das sollte die Strategie sein. Zweite Strategie, was wir sehen, was funktioniert noch?
Das sind die kleineren Seller, kleiner im Sinne von nicht unbedingt Umsatz, sondern einfach weniger Produkte, wo man einfach direkt von Anfang an alle Produkte angehen kann, die mit einem großen Detailgrad und da wirklich sehr genau auf Asin-Ebene checken, was ist die Conversion Rates, AB-Testings machen, Bilderreihenfolge, USPs auf Bildern, Premium-Plus-Content, Bewertungskampagnen fahren für jedes Produkt, sehr genau analysieren, was für Bewertungen reinkommen, Produkte weiterentwickeln, weil man manchmal nicht so gutes Feedback kommt oder das schlechte Feedback direkt ins Listing mit aufnehmen. Unser Produkt ist übrigens nicht folgendes. So funktioniert auch sehr gut. Und das ist, glaube ich, die zweite Variante. Und die ist aus meiner Sicht auch insofern ein bisschen sicherer, weil du da deine Strategie nicht so krass umstellen musst. Wenn du zu dem ersten gehörst, dann funktioniert das jetzt gut und dann baust du was auf, was du aber spätestens in 2-3 Jahren extrem stark wieder abändern musst, oder?
Ja, ich glaube, mit dieser detailverliebten Art kann man aber nur erfolgreich sein. Erstens, eine ultra verrückte, crazy kleine Nische. Wir haben ja einen Beratungskunden, das ist so speziell. Da kannst du heute noch mit FBA starten und kannst erfolgreich sein. Aber ganz, also mit einer Produktinnovation oder einem krass neuen USP, nicht nur irgendwie eine Anti-Loch-Garantie, wie wir damals, sondern schon das Produkt krass weiterentwickelt, entweder so oder du bist halt außerhalb von Amazon schon eine geile Brand. Ja. Im Offline bist du brutal oder Shopify im Online-Shop bist du krass. Und dann, sage ich mal, das sehen wir, diese zwei sind erfolgreich mit der detailverliebten Strategie. Aber ich nenne es jetzt mal Espresso-Tassen verkaufen. Jetzt von null an eine Brand aufbauen mit 5.000 Startkapital. Das, was Knox gemacht hat, diese FBA-Story, unmöglich. Sehen wir keinen.
Ja.
Also nur die Kaffeetasse ein bisschen an, das funktioniert nicht. Da brauchst du eine ganz geile Innovation oder eine Ultranische, die es bisher noch gar nicht gibt, die du dann selber mit aufbaust.
Ja, kann ich nur unterschreiben.
Also, wir glauben dran, man kann heute noch mit FBA starten, aber Erfolgswahrscheinlichkeit unter 5%, das ist wichtig. Aber auf Amazon starten, wenn du schon außerhalb von Amazon echt groß bist, das funktioniert brutal. Also da ist die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch.
Das war's von uns heute. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr noch mehr sehen wollt. So ein bisschen mehr ins Detail, was wir gerade zum Schluss gemacht haben über zukünftige Strategien auf Amazon oder der News Corner oder der Mix. Auf alle Fälle hoffen wir, dass es euch gefallen hat, dass ihr was mitnehmen konntet. Und bis zum nächsten Mal.
Adios.